GT Talk, der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast mit Lukas Storms auf meinsportpodcast.de. Der GT Talk auf meinsportpodcast.de wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School, von Champions für angehende Champions. Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de mit dem Rückblick und beziehungsweise der Analyse und der Vorschau, nämlich des vergangenen Wochenendes, Rückblick und Analyse natürlich zu der DTM. Ja, was war denn da bitte los? Darüber sprechen wir natürlich im Laufe der Sendung, dann natürlich auch über die Nürburgring Langstreckenserie, ein ähnlich dramatisches Finale wie bei der DTM im und am Nürburgring, und dann schauen wir noch auf die GT World Challenge Europe, schauen, was die Entwicklungsfahrzeuge dort gemacht haben, nämlich der BMW M4 GT3, der Audi R8 LMS Evo 2 und natürlich, was auch im Renngeschehen passiert ist. Und dann schauen wir natürlich auch auf die Vorschau, nämlich auf die IGTC, die kehrt nämlich auf den Indianapolis Circuit zurück, und das Ganze nach 2020 zum zweiten Mal und das Ganze dann auch zur zweiten Station von 3. Ende ist ja tatsächlich dann in Kyalami. Ja, wieder einiges zu besprechen. Es wird eine längere Ausgabe, und deshalb fangen wir jetzt sofort an. Ja, wir beginnen mit der Nürburgring Langstreckenserie und das mit einem Finale, was man sich besser nicht hätte ausdenken können. Worauf ich zurücksprechen möchte, ist natürlich der Titelkampf, nämlich zwischen den Fahrzeugen von einmal eingesetzt, natürlich zweimal eingesetzt, von dem Team Adrenalin Motorsport, Team Alzner Automotive, nämlich Philipp Stahlschmidt in dem VT2-Fahrzeug, nämlich dem BMW 330i, Christopher Rink und Daniel Zielis, die nämlich probiert haben und die zu diesem Zeitpunkt auch Tabellenführer waren tatsächlich in der Nürburgring Langstreckenserie, und da ging man natürlich als Favorit in dieses Rennen rein. Außenseiterchancen hatte ihn dementsprechend auch das Auto mit der 1, nämlich das Auto auch eingesetzt von Adrenalin, und das Ganze in der V4-Klasse. Doch da waren 5 Starter am Start, und das machte sie eben nicht zu den Titelkandidaten, und das zu extremen Außenseiterchancen, denn ja, mit den wenigen Startern ist man nicht punktberechtigt und somit gibt es dann eben keine Punkte, und somit geht man da, wie gesagt, als sehr, sehr extremer Außenseiter ins Rennen rein, und die ebenfalls Außenseiterchancen, aber zumindest größere, deutlich größere Chancen als das Ganze in der V4-Klasse hatten, nämlich die 960, nämlich W&S Racing oder W&S Motorsport GmbH, nämlich mit Daniel Blickle, Tim Scherbert und Max Kronenberg, die im Endeffekt beim letzten Rennen ja durch diese Stewart-Entscheidung, die ja protestiert worden ist, also eine Gelbvergehen, die ja von einem anderen Fahrzeug da nachweislich protestiert worden ist, und da hat man eben eine Strafe bekommen und somit den Klassensieg nicht gehabt, und da standen die Vorzeichen zumindest vor diesem Rennen sehr schlecht, und da musste einiges erstmal nach vorne gehen, damit es überhaupt in Richtung Meisterschaft gehen kann. Schauen wir da zumindest mal drauf, und da war es im Endeffekt ein chaotisches Rennen, denn alles lief so seinem Lauf, war das Rennen ja etwas verkürzt aufgrund von Nebel am Anfang des Rennens, also am Morgen, Anfang des Tages, ja gesagt, und da gab es halt die Trainingsverschiebung, somit auch zumindest das verkürztere Rennen. Und das lief im Endeffekt so seinen Lauf. Start lief bei allen zumindest sehr gut. Da hat man bei der 1 nämlich eine andere Strategie gewählt. Man ist relativ früh in die Boxengasse reingekommen und man hat mal was anderes probiert. Grundsätzlich war es auch ein schlechtes Qualifying, wenn wir auch auf die Cup 3 schauen, für Tim Scherbert und das W&S Racing Team. Denn da musste man von ziemlich weit hinten starten, und das hat man auch zumindest sehr, sehr schnell wieder in den Gang bekommen. Doch zumindest der erste dramatische Punkt war schon in diesem Rennen erreicht, die 481 mit Reifenschaden unterwegs, und das ging natürlich ziemlich nach hinten und somit waren tatsächlich die Meisterschaftschancen, zumindest zu dem Zeitpunkt, sehr schlecht aufgestellt und waren natürlich eher in Richtung tatsächlich Tim Scherber, denn Platz 2 hätte zu dem Zeitpunkt gereicht und Betonung liegt natürlich auf zu dem Zeitpunkt, denn da kam im Laufe des Rennens tatsächlich was dazu, was so im Endeffekt keiner gedacht hat. WNS Racing, zumindest auch in der Nürburgring Langstreckenserie, sehr breit aufgestellt und somit denkt man erstmal gar nicht, dass so ein Fehler passieren kann. Worüber rede ich? Nämlich über eine zu kurze Boxenstandzeit. Und das Ganze ist dort passiert, nämlich bei dem eigentlich letzten Boxenstopp. Und da muss, kurz zur Erklärung, man muss halt eben eine gewisse Zeit in der Boxengasse stehen und eben dort, ja, über das Rennen halt eben einen Ausgleich zu finden. Da macht man es eben nicht über, wie zum Beispiel bei den GT3s, eine feste Standzeit nach Runden, sondern da macht man eine generelle Standzeit. Die ist deutlich höher angesetzt, als man sie eigentlich bräuchte. Also muss man irgendwie eine gewisse Zeit dann auch in der Box alleine so stehen verbringen. Das hat man aber bei WNS Racing nicht gemacht. Zumindest 1,5 Sekunden standen auf den Timing-Screens der Rennleitung und auch auf den Bildschirmen der Kommentatoren. Und das Ganze war eben, wie schon erwähnt, 1,5 Sekunden zu kurz. Und so musste man tatsächlich nochmal einen unnötigen Boxenstopp einlegen. Und der Grund war eben, dass das Timing nicht funktioniert hat. Im Endeffekt im Auto. Man hat zwei Systeme. Das Ganze beim Boxen, also beim Boxeneingang wird es im Display angezeigt, dass diese Pit-Timing eher hochzählt. Und das Ganze hat eben nicht funktioniert, genauso auch wie das akustische System, also dass der Fahrer das durchgibt und sagt, ab zur Box, also ein Zeichen gibt, dass er jetzt an der Boxeneinfahrt ist. Und das hat eben nicht funktioniert und somit hat eben das WNS Racing Team ja eine doppelte Niederlage einstecken müssen und somit muss man eben das zweite Mal in die Boxengasse reingehen. Und ja, tatsächlich, das hatte man so nicht gedacht. Standen die Zeichen für die 1 und das Ganze für Brink und Leisen. Und die waren, ja, im Endeffekt kann man so sagen, die lachenden Dritten. Und das haben sie dann Ganze auch dann in den, zum Schluss dann auch rübergebracht, tatsächlich über die Renndistanz. Und somit sind sie die neuen Meister der Nürburgring Langstreckenserie. Und das wirklich, dieses verrückte Rennen, das konnte er selber tatsächlich nicht fassen im Interview. Und er meinte auch wirklich, dass es im Endeffekt so knallhart es nicht im Endeffekt erwartet hat, dass sich da noch etwas wenden konnte und er wusste eben nicht von seinem Glück und somit dürfen wir ja im Endeffekt die 1, nämlich das Team von Alza Motors Automotive, also das Adrenalin Motorsport Team, wieder zum Meister küren, nämlich auch wieder die 1. Ob die 1 natürlich in der V4-Klasse nächstes Jahr wieder zurückkehren wird, das ist natürlich eine Frage, aber bestimmt werden wir die 1 bei Adrenalin irgendwo im Team natürlich selber wieder holen. Christopher Rink, der war der tragische Held im Endeffekt dieses Jahres, denn er hat umgestellt, nämlich vom V4, wo er noch im letzten Jahr Meister wurde, auf das VT2-Auto, also auf das modernere Auto in der Nürburgring Langstreckenserie. Doch das wurde ihm zum Verhängnis, denn punkteberechtigt war er nur auf dem VT2-Auto und das eben durch den Reifenschaden gebeutelt und somit auch eben, ja, kein Meistertitel für ihn. Er fuhr eben auch auf das V4-Fahrzeug, doch eben nicht punkteberechnet und somit kein Meister auf diesem Fahrzeug. Schauen wir noch auf das Rennen in der SP9-Klasse. Das war zum Ende hin extrem dominiert von Strafen, nämlich die 4, die am Ende sehr weit vorne waren und Falken Motorsport generell zum Ende des oder zum letzten Rennen der Nürburgring Langstreckenserie sehr gut aufgestellt war. Am Ende mit Martin Raginger und Sven Müller, die dieses Rennen tatsächlich auch geführt haben. Ja, die dann gab es eine Strafe. Und auch für den Außenseiter, den Konrad Motorsport GmbH Lamborghini von Axel Jeffries und Jordan Pepper. Beide eine extrem gute Leistung, gerade Jordan Pepper. Und der sorgte dafür, dass das Auto auch lange Zeit vorne mit dabei war und auch lange Zeit vorne geblieben ist. Und dabei auch auf Platz 3 das Rennen beendet hat. Aber wie gesagt, die Strafe zum Ende hin aufgrund eines Gelbvergehens, genauso auch für die 4, brachten 35 Sekunden ein. Und da das sorgte dafür, dass am Ende tatsächlich die lachenden Dritten, und das ist im Endeffekt, kann man es so sagen, ein Wochenende der lachenden Dritten war. Und das Ganze auch in der Nürburgring-Langstrecken-Serie. Also es hat sich durchgezogen und das hier auch bei Phoenix Racing, denn Vincent Kolb und Frank Stippler machen den Sieg komplett. Und das Ganze eben aufgrund dessen, dass die Strafen kamen. Man hat zwar auch etwas Zeit gut gemacht über das Rennen gesehen her, auch in der Schlussphase, aber eben, man hat natürlich profitiert von den Strafen, aber Sieg ist Sieg, man ist da durchgekommen eben und man hat durch die Strafen profitiert. Wie gesagt, zweiter Platz für Falken Motorsport, Martin Rang und Sven Müller, Konrad Motorsport mit Axel Jeffries, Jordan Pepper und dann das zweite Auto von Falken, Dennis Olsen, Lars Kern und Frikadelle Racing Team mit Klaus Abelin, Philippe Fernandes-Laser und Tobias Müller. Dann kam schon das beste SP-Pro-Auto, nämlich mit Paul Heckmar und Manuel Metzger im Back Falken Team Texter. Und dann Twinbush Racing bei Equipe Vitesse mit dem besten SP9 AM-Auto mit dem Michael Heimrich und Arno Klaassen. Ja, viel Schrott gab es tatsächlich am Anfang schon aus für das BMW Junior Team und auch beim Start direkt das Drama rund um das Mannfilter Team Landgraf Auto. Da war ja das ABS defekt und da rauschte man ja tatsächlich in das Frikadelli Racing Fahrzeug rein, aber das Ganze tatsächlich ohne größeren Schaden und somit Platz 5 zumindest, also eine bessere Platzierung mit 3 Minuten und 50, besser gesagt 3 Minuten zum nächsten Auto, nämlich zum Falken Motorsport Auto, glaube ich Platz 5, mehr wäre vielleicht sowieso nicht drin gewesen, deshalb ja, natürlich schade, aber da zeigt mal wieder die Besetzung, zumindest mit Tobias Müller und auch Philippe Fernandes-Laser funktioniert sehr gut, Klaus Abelin macht auch noch in seinem Alter und tatsächlich, dass es kein reiner Rennfahrer ist, wirklich einen sehr guten Job und somit geht man auch in der Pro AM nicht unter. Zumindest auch in die Besatzung der Pro AM nicht so groß, aber zumindest ein Fahrzeug, was in der Pro AM gut aufgehoben ist. Gehen wir in die SP10. Das beste SP10-Fahrzeug ist das Schnitzel am Racing Team, nämlich mit Marcel Marcewitz, Marek Böckmann, Tim Neuser und Reinhold Renger. Marcel Marcewitz ist auch der beste Junior in der Nürburgring-Langstrecken-Serie gewesen. Und damit, schauen wir noch auf die Zukunft der Nürburgring-Langstrecken-Serie. Aktuell wird noch gemunkelt, ob der Opel Manta überhaupt wieder in die Nürburgring-Langstrecken-Serie kommt. Der 45. DMV Münsterland-Pokal könnte tatsächlich das letzte Mal sein, dass das Auto komplett so an den Start geht. Olaf Beckmann, der tatsächlich diesem Wochenende mit 75 Jahren nochmal ins Auto gestiegen ist, hat der schon mal für Furore gesorgt. In einem Leserbrief hat er für Aufsehen gesorgt und als er ankündigte, 2022 nämlich in einer anderen Serie an den Start zu gehen oder gegebenenfalls dieses Auto sogar komplett einzumodden. Und das verfestigt sich. Er möchte tatsächlich eher in die RCN fahren, nämlich macht er es am 30. Oktober noch einmal auf der Nordschleife, nämlich wird die RCN ja eigentlich mit der Leistungsprüfung, aber fährt einmal im Jahr auch dieses Rennen und das findet eben am 30. Oktober statt. Man hatte auch viele Probleme tatsächlich beim letzten Rennen der Nürburgring-Langstrecken-Serie im Jahr 2021 und da lief einiges schief. Das erste Problem war tatsächlich sein eigener. Ich habe den Pluspol oder die Batterie nicht richtig festgezogen. Dadurch hat sie sich entladen, also ärgerte er sich selber. Tatsächlich der Fahrer, Teamchef und Mechaniker, nämlich Olaf Beckmann, ist zudem ziemlich frustriert gewesen. Regelmäßig fährt er nach Feierabend in seiner Firma für Alarm- und Sicherheitstechnik, nämlich in die Werkstatt zu seinem Fahrzeug und schraubt dann bis 22 Uhr. Dabei unterlief ihm eben dieser Flüchtigkeitsfehler. Das zweite Problem war eben ein gebrochenes Flexrohr am Auspuff, das das Verbindungsrohr zwischen dem Krümmer und dem fest an der Karosserie montierten Auspuff die geschwungenen des Motors auffängt. Und ich habe einen neuen LKW und darin haben ein paar Sachen gefehlt. Das war natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und da stellt sich natürlich die Frage, passt der Manta noch in die NLS? Ich würde sagen, warum nicht? Und deshalb, ja, wäre es wirklich schade, wenn wir dieses Fahrzeug tatsächlich in der Serie vermissen. Aber, ja, Leider muss man auch wirklich so sagen, irgendwie hat jede Zeit mal sein Ende gefunden, aber natürlich um den Opel Manta wäre man wirklich sehr, sehr traurig drum. Die Zukunft, und darauf machen wir weiter, nämlich die ist offiziell, Hybrid- und Elektroklassen sind in der VLN, respektive in der NLS 2022 erlaubt. Auch sollen eben 2022 Elektroautos dabei sein und Reaktionen gibt es nämlich auch zum Debüt des BMW i8. Viele finden den schön, viele finden es einfach auch mal eine Abwechslung, das Ganze dann auch zu sehen, doch erstmal viel kam auch Gegenspruch, Elektro, ja, sind nicht viele von Fan, aber man muss auch einfach sagen, man muss auch mit der Zeit gehen und da sind Hybrid, respektive Elektroautos natürlich die Zukunft und die Elektrifizierung macht natürlich im Motorsport und gerade auch in der Nürburgring-Langstreckenserie keinen Halt. Was vorerst nicht geben wird, ist eine Klassenabstufung. Man wird also in den Specials, also in den SP-Klassen und auch in den seriennahen Fahrzeugen, in den Produktionswagen, nämlich in den V-Klassen, dabei sein. Die Klasse wird zum Beginn ein Sammelsurium sein und man wird eben keine Klassenabstufung haben. Also es gibt eine reine E-Klasse und eine reine Hybrid-Klasse, also keine SP- oder V-Klassen, wie es ja schon angekündigt worden ist, wo normal die anderen Fahrzeuge eingesortiert werden und dann auch dort Rennen fahren. Ja, wir sind gespannt. Der i8 war ja zumindest mal ein Lichtblick eingesetzt vom Sorg-Rennsport-Team und da will man im nächsten Jahr dann angreifen. Und wir sind gespannt, was man da so sieht und das Ganze dann auch so zumindest auch die Renndebüt-Sache dort dann zu sehen ist. Und das war zumindest die Nürburgring-Langstrecken-Serie im Jahr 2021. Wir kommen bestimmt nochmal im Winter darauf zurück, was noch so in der Saison lief, auch von anderen Perspektiven aus gesehen. Aber das Ganze dann erstmal vorerst hier, zumindest im Podcast beendet und auch für die Saison 2021. Wir haben einen spannenden Meister und wir haben den neuen und alten Meister, aber zumindest war das Finale sehr, sehr spannend. Das Finale war sehr, sehr spannend, auch in der DTM am Nürburgring und auch sehr kontrovers. Darüber reden wir gleich nach einer kurzen Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Zurück aus der Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de und wir reden über die DTM, über das absurde Finale vom Nürburgring und das Ganze mit einer Kontroversen. Und darauf spreche ich Renn 2 an und darauf kommen wir gleich zurück. Reden wir erstmal über Rennen 1 und darüber muss man im Endeffekt auch einiges verlieren. Auch wieder im Endeffekt kommt es zu der gleichen Vorfallsserie wie auch in Rennen 2 und das nämlich Calvin van der Linde nämlich ziemlich spät in Richtung Kurve 1 bremst und dort versucht zumindest an Liam Lawson vorbeizugehen. Liam Lawson, der tatsächlich in beiden Qualifyings die Pole Position geholt hat und damit auch sich zumindest in einer sehr guten Voraussetzung geschafft hat, zumindest dort weit vorne zu sein. Rennen 1, wie gesagt, vorne hat versucht, Calvin van der Linde eben einiges gut zu machen. In Kurve 1 hat aber nicht ganz so geklappt. Liam Lawson blieb aber weiterhin vorne. Dann gab es aber einen Kontakt mit Philip Ellis. Der wurde überraschenderweise nicht bestraft von den Rennkommissaren, die grundsätzlich auch an diesem Wochenende ziemlich komisch das Ganze eingeschätzt haben. Ist das Ganze passiert und dort Liam Lawson neben Philip Ellis gekommen und dann brüllte ihn und dreht ihn rum. Zum Glück Philip Ellis nicht eingeschlagen und hat ihm zwar trotzdem das Rennen irgendwie kaputt gemacht, denn Philip Ellis weit vorne gewesen und hätte natürlich dieses Rennen auch gewinnen können. Das Ganze hat dann Maximilian Götz gemacht, der sich vor weit nach vorne geschlagen hat und damit wichtige Punkte eingefahren hat, die natürlich dann auch für Sonntag wichtig waren, um dieses Rennen 1 zumindest kurz zu machen. Das Dann gefolgt war von Ayun Maini und das Ganze dann sein Markenkollege auf Platz 2 und dann auf der dritten Position Liam Lawson, der mit Platz 3 eben eine gute Vorausgangslage hatte für den Sonntag. Aber das kam, wie wir jetzt zumindest wissen, ganz anders aufgrund dessen, dass eben Calvin van der Linde und dieses späten Manövers in der Startphase von Rennen 2, ja, zumindest Liam Lawsons Titelchancen komplett zunichte gemacht hat. Ein viel zu spätes Manöver, was so in der Form nicht nötig war. Ich meine, er hat nicht von Samstag gelernt, hat das versucht zu retten, was nicht zu retten war, verlässt die Strecke, rammt den Red Bull mit der 30 und das Schwesterfahrzeug mit der 23 und somit sind alle Titelchancen für Alf Corse und auch für Liam Lawson komplett vorbei. Ein Manöver, was in der Form zumindest auch übers Rennen gesehen her komplett nicht nötig war, denn dass Calvin van der Linde Chancen hatte, das hat man auch übers Rennen gesehen, verteidigte sich zeitweise und auch über das Rennen gesehen sehr hart und ich meine, hätte er das wirklich über die komplette Distanz gebracht, wäre es vielleicht was geworden. Über nach vorne zu sprechen, da waren Lukas Auer und Philipp Ellis sehr gut unterwegs. Grundsätzlich Philipp Ellis sehr gut unterwegs. Die Strafe, um da nochmal auf Calvin van der Linde zurückzukommen, nur 5 Sekunden. Naja, man hätte da deutlich härter bestrafen können. Genauso auch wie gestern, also am Vortag, Liam Lawson, der da für das Manöver mit Philipp Ellis nicht bestraft worden ist. Wie gesagt, die Anleitung am Wochenende grundsätzlich sehr komisch, was in Sachen Bestrafung anging. Dann gab es ja diesen heftigen Kampf, zeitweise mit auch Daniel Junkadeja, also Van der Linde, Junkadeja und Maxi Götz. Und die kämpften wirklich sehr, sehr hart. Götz versuchte an Van der Linde vorbeizugehen, der schickte ihn tatsächlich zeitweise in Richtung Mauer und das hätte beinahe wirklich fatale Folgen gehabt, das wäre ein heftiger Unfall gewesen und das wären natürlich auch die Titelchancen für Maximilian Götz gewesen, doch das sendete dann natürlich auch Calvin van der Linde in das Rennen aus, denn das hatte zur Folge Reifenschaden und damit auch die Titelchancen für den Südafrikaner. Ja, und der lachende Dritte war Maximilian Götz mit einem Sieg, natürlich mit Mercedes-Markenkollegen Hilfe, aber man muss sagen, wirklich das vollkommen legitim. Ich meine, keine andere Marke hätte das gemacht, hätte es nicht eben gemacht und da muss man natürlich sagen, dass man den natürlich zur Meisterschaft verhält, ist natürlich klar, nicht optimal für die Fans, denn da war es eher in Richtung Schlag ins Gesicht, allein wenn man da die Aktion in Kurve 1 mit verwendet und bevor wir auch Stimmen außerhalb hören, dann hören wir erstmal die Fahrer selber, denn es gab wieder zumindest die Kontroverse zwischen Liam Lawson und Calvin van der Linde. Das nicht nur am Nürburgring, auch am Nürburgring gab es die schon. Und wir hören mal beide rein und das Ganze bei RAN, die das Ganze hier zur Verfügung gestellt haben, das Interview. Mit Liam Lawson fangen wir an und danach Calvin van der Linde. Was sie zur Situation und grundsätzlich auch dazu zu sagen.
Unfortunately, did everything right this weekend, all season really. I can't thank the team enough for what they've done this year. The car was really, every time we started with in bad situations, they always fixed it, and we were always fast. This weekend we did everything right. 2 pole positions, both situations in turn one. Same idiot does the same thing twice and doesn't learn, so I guess nothing we can do. Unfortunately, it's really frustrating because if we'd got through turn one today, I think we were in a good position. So just really disappointed for my whole team.
So why did you keep on racing?
I did what basically the team told me to stay out. Obviously, there's a chance that other cars don't finish as well and potentially we score points, but I just did what I was told.
So what are your emotions right now?
Very, very disappointed. I'm a little bit pissed off as well, just with the standard of driving from the same driver. But other than that, just really sad, disappointed for the team. They really did deserve this. So, yeah.
What do you What's your opinion on first corner?
It's like I explained. Yesterday he did the same thing. There's no space to go down the inside, especially when I'm braking late. But the guy climbs across the curb, hits me so hard that it broke my suspension. So, yeah, that's my opinion.
Eigentlich nicht so frustriert. Wir haben heute gekämpft, oder die letzten 10 Wochen haben wir gekämpft bis zum Unfall heute. Schon einiges passiert dieses Jahr und ja, aus meiner Perspektive bin ich halt irgendwie die schwarze Schaf da in der Mitte, versuche irgendwie mein Glück zu kreieren und ja, das ist kein Kindergeburtstag hier. Haben wir gesehen auch in den letzten paar Runden, es geht um viel und ja, wir haben versucht, den Meister da rauszuholen und hat es leider heute nicht geklappt.
Was hast du in der ersten Kurve vorgehabt?
Ja, also hartes Racing einfach, jeder fährt auf dem Limit, also ich glaube auch hinten hat es richtig gekracht, jeder versucht natürlich so spät wie möglich zu bremsen und dann, klar, ABS, kalte Reifen, also das ist so viele Sachen, so viele Themen, die halt eine Rolle spielt, am Ende, klar, nicht optimal für mich oder für Liam, aber am Ende des Tages ist das Racing.
Kannst du Liam nachvollziehen, dass er ein bisschen angepisst ist wegen Kurve 1?
Klar, aber der hatte die meiste zu verlieren und der hat es sicher auch erwartet, dass irgendwas kommt. Also von daher. Ja.
Und die Aktion mit Maxi, wie gut hast du die am
Schluss? Ich glaube, das war okay. Also ich war im kalten Reifen, jeder kämpft natürlich da irgendwie vorne zu bleiben, das wird jeder auch machen. Kleine Touch gehabt, das war nichts Schlimmes aus meiner Sicht. Und okay, ich hatte niedrige Luftdrücke nach dem Pitstop und dann kann eine Reifenschaden schnell passieren. Also von mir aus überhaupt kein Thema.
Gönnst du Maxi den Titel?
Auf jeden Fall. Also ich bin sehr happy für Maxi. Also der hat schon viel Pech gehabt in seinem Leben, in seiner Karriere. Auch viel mit ihm gekämpft um Meistertitel, wo es in meine Richtung ging und nicht in seiner. Und ich bin extrem happy für ihn. Der wird, ja, ich glaube, der wird der richtige Mann heute.
Ja, es ist kein Kindergeburtstag, das sagt Kevin van der Linde. Aber dass man so wirklich so eine Aktion reitet, ich weiß es nicht. Und das Netz so im Endeffekt, ja, sagt es Liam Lawson auch selber, derselbe Idiot, macht das wieder und wieder. Ich habe es ja schon angesprochen, am Nürburgring gab es ja ebenfalls so eine, ja, Kontroverse im Endeffekt. Da gab es ja schon die ersten Kontakte und auch Dreher, die man da sich selber eingefahren hat. Aber zumindest dort lief es noch einigermaßen fair ab. Doch jetzt eben ist es fast zum Überlaufen gekommen. Und man kann Liam Lawson auf jeden Fall verstehen, weil ja, er war eigentlich fast schon als Meister gesetzt. Doch eben das letzte Rennen muss man auch eben sauber durchbekommen. Doch das wurde ihm zumindest verwehrt. Und somit auch die Chancen, im Endeffekt seinen ersten Meistertitel in einer großen internationalen Serie einzufahren. Und das sieht natürlich jetzt gerade auch für seine Vita nicht gut aus. Klar sieht man das bei Red Bull auch so, dass im Endeffekt dieses Manöver komplett hirnlos war. Das sagt zumindest Helmut Marko gegenüber motorsporttotal.com. Ja, dass er natürlich für seinen Junior-Piloten spricht, ist klar, aber man kann ihn natürlich darüber verstehen. Er sagt zwar selber auch, dass so ein Mann gesperrt gehört, dass man zwar über so ein Punktesystem nachdenken kann wie in der Formel 1, dass man zum Beispiel irgendwie Punkte sammelt und über die FIA-Lizenz quasi Punkte dazu bekommt, das wäre nicht schlecht, aber ihn direkt dafür zu sperren für so eine Aktion, klar, da trifft Marco es zumindest aus seiner Sicht natürlich auf den Kopf, aber wenn man es subjektiv betrachtet, klar, Finale, sowas hat es immer gegeben, nicht unbedingt in der neueren Zeit in so einer extremen Form, aber ich glaube, das gehört eben dazu, dass man solche Sachen natürlich über auch teilweise über ein ganzes Jahr vollzieht, gehört nicht dazu und deshalb sollte man vielleicht wirklich mal über sein Punktesystem nachdenken und dabei, ja, sollte man so eine Situation vielleicht nicht unbedingt unter Acht lassen. Ja, DTM, im Endeffekt ein Finale hätte man in der Form nicht gedacht. Klar, der lachende Dritte war Maximilian Götz, das hat er auch ausführlich gefeiert. Die Aktion von Mercedes, natürlich vollkommen legitim, dass man dort dieses Manöver fährt. Natürlich für die Fans an der Strecke oder auch an den Fernsehbildschirmen dann irgendwie dann doch ein Schlag ins Gesicht. Denn von diesem Finale hätte man bestimmt in anderer Form mehr erwartet und auch vielleicht, deutlich mehr Spannung in der Form
beachtet und auch erwartet, was zumindest das direkte Duell zwischen Lawson, Götz und Van der Linde auf der Strecke anbetrifft. Und das blieb uns zumindest leider verwehrt und das auch ziemlich stark. Und das ist wirklich, 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 wirklich schade. Und damit, ja, haben wir ein zwar kurioses DTM-Finale erlebt, aber zumindest kein sonderlich faires und auch zumindest sportlich spannendes Finale. Zeitweise glich es tatsächlich wirklich einem Autoscooter und das wurde ja im Endeffekt auch im Netz ziemlich kritisiert und viele kündigen noch an, tatsächlich die deutsche Tourenwagen Masters, wie sie ja noch heißt, nicht mehr zu schauen. Und ich glaube, viele Freunde hat sich die DTM, je nachdem, dadurch nicht gemacht, auch nicht Kevin van der Linde. Die beiden, also Liam Lawson und Kevin van der Linde, werden bestimmt die nächsten Jahre keine großen Freunde mehr, wenn sie überhaupt Freunde noch werden können. Ein anderer Freund und zumindest dreimaliger DTM-Champion kommt zurück, nämlich René Rast. Der feiert sein Comeback. Im Jahr 2022 wird er nämlich dann bei Audi wieder fahren. Bei welchem Team weiß man noch nicht. Audi Sport hat ihm aber berufen, dann dort rein zu in die DTM wieder zurückzukehren. Das Ganze dann eben im nächsten Jahr. Wie gesagt, welches Team weiß man noch nicht, aber bestimmt bei einem Team, was zumindest Meisterschaftschancen auf jeden Fall mit ihm haben wird. Er selber stapelt noch sehr tief, aber ich glaube, René Rast dürfen wir natürlich im nächsten Jahr auch dann als Wettbewerbskandidaten um die Meisterschaft natürlich nicht unterschlagen. Und das, da sind wir wieder gespannt dann im nächsten Jahr. René Rast und die DTM, eigentlich schade, dass er dann auch in diesem Jahr eigentlich nicht dabei war. Wäre ja mal interessant gewesen. Ja, und was erwartet uns im nächsten Jahr mit der DTM? DTM Auftakt ja dann im nächsten Jahr in Portimao und da sind wir auch gespannt. Im Endeffekt eine komplett neue Strecke für die DTM und da muss man einfach sehen, wie die Sache sich dann im nächsten Jahr so schlägt. Portimao dann eben im Jahr 2022 dann im DTM-Kalender dabei und mit neuen Strecken und das Ganze, wie gesagt, mit Portimao als Saisonauftakt. Spa kommt eben als auch neu dazu im Jahr 2022, also Portimao, Spa, Lausitzring und da plant man auch zwei Europa-Spots, die vom 3. bis 5. Juni und vom 17. bis 19. Juni aber noch nicht angekündigt geworden sind. Der Oktober heißt wieder Hockenheimring mit Finale und der Nürburgring wird dann wieder im Sommer, nämlich im Juli stattfinden und nicht wie wir ihn jetzt erlebt haben im Oktober und das als sehr knappes und enges Finale. Natürlich, ob wir Nürburgring nochmal in der Form als Finale sehen, ist natürlich eine andere Sache, wahrscheinlich in der Form dann nicht mehr. Ja, viel los war in der DTM, wir haben einen Meister, der Maximilian Götz heißt, natürlich einen Meister, den sich vielleicht nicht jeder so erwünscht hätte, denn gekämpft haben im Endeffekt eigentlich über die Saison nur zwei, extrem hart aneinander, Liam Lawson und Kevin van der Linde, die haben sich im Endeffekt dann selber geschadet und wurden eben nicht Meister, das wurde eben Maximilian Götz. Glückwunsch in diese Richtung. Nach der Pause machen wir weiter mit der GT World Challenge Europe, mit der IMSA und auch mit der Vorschau auf die IGTC. 8 Stunden von Indianapolis. Nach einer kurzen Pause und der letzten Pause geht es ja auch weiter mit dem GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Also freut euch nach der Pause. Ein letztes Mal begrüße ich euch hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de für diese Folge, nämlich mit dem Rückblick und das auf die GT World Challenge, nämlich auf die neuen Fahrzeuge der GT World Challenge Europe, die ja an diesem Wochenende gefahren sind, nämlich der BMW M4 und der Audi R8 LMS Evo 2 und das Ganze nämlich im Rahmen der 3 Stunden von Barcelona. Das Ganze gewonnen ja vom Iron Lynx Ferrari und die haben sich tatsächlich auch die Drivers Cup Krone in der Endurance-Serie geschnappt, währenddessen WRT Audi ja den Teamtitel geschnappt hat und sich AKASB Mercedes AMG mit dem Saisonfinale dort den Rennsieg geholt hat. Und das mit einem meisterlichen Klassensieg. Und wir schauen dort eben speziell jetzt mal auf die neuen Fahrzeuge, wie die sich dort geschlagen haben im Rahmen der der 3 Stunden von Barcelona. 8 Stunden, weil wir sprechen gleich noch über die 8 Stunden von Indianapolis, das als Vorschau, ja, deshalb nicht verwundern. Wie gesagt, 3 Stunden von Barcelona, dort ja das Rennen gewesen, das Ganze am Sonntag und ja, Premiere, wie gesagt, für Audi R8 LMS GT3 Evo 2 in der GT World Challenge, genauso auch wie dem BMW M4 und das Ganze dann eben dort beim Rennen. Und wie es ausgeschaut hat, wie folgt, nämlich in Invitational war es so, dass der Audi R8 LMS GT3 Evo 2 der 10. Position dort seinen Einstand gefeiert hat, das Ganze auch über die Rennpace deutlich besser hinbekommen hat. Man muss da auch überlegen, der Audi R8 LMS GT3 im Endeffekt auch schon grundsätzlich ein sehr gutes Fahrzeug, die dort im Endeffekt ja auch nur, ja, wie gesagt, Aerodynamikpaket verändert haben, einige sonstige Sachen, also Feintuning im Endeffekt beim Evo 2 und beim BMW. Das ist natürlich ein komplett neues Fahrzeug, 17. Position, man hat die komplette Renndistanz geschafft und somit muss man auch sehen, hat sich auch gegenüber den anderen Fahrzeugen deutlich besser geschlagen, wenn wir überlegen, der BMW M4 GT3 war der beste BMW im Feld, also sogar noch besser als das Auto von Walkenhorst Motorsport, der auf der 22 lag mit Jake Dennis und David Pittard und Nick Jalloly, auch Jesse Krohn, Augusto Fafos und Philipp Eng, die ja in dem M4 GT3 saßen, wie gesagt, besser unterwegs und auch die Rundenzeiten waren dort bei dem M4 besser, wenn man überlegt, klar, über die Distanz deutlich besser, beste Zeit beim M4 war eine 48.329 und eine 48.280, wenn wir vergleichen beim Audi R8 Evo 2 eine 47.741, wenn wir dann vergleichen bei besten Audi R8 LMS GT3 Evo 1 oder Evo, ist es dann eine 1,47612, also ist man da schon sehr nah beieinander. Also wenn man so sieht, die Evo-Stufen haben ohne Probleme durchgehalten bei, oder die neuen Fahrzeuge bei der GT World Challenge Europe in Barcelona. Das Ganze dann eben dort als Invitational, da hat man ja sogar Stefan Ortelli dann vorher aktiviert, um eine BOP zu machen, das hat auch gut funktioniert, also von daher ist man mehr als nur glücklich dort in der GT World Challenge. Natürlich schön, dass wir da im Endeffekt diese Fahrzeuge dann auch schon vorzeitig sehen. Wie gesagt, ja, eine Premiere im Endeffekt so gab es als Invitational in meiner Auffassung so auch noch nicht. Deshalb schön, dass wir sowas auch gesehen haben. Schauen wir noch fix auf die IMSA WeatherTech Sportscar Championship. Da war ja das GT-Only-Rennen von Virginia und da hat man im Endeffekt gedacht, zeitweise ist es jetzt auch doch ziemlich langweilig gewesen, hat man zumindest so gedacht, für vorzeitig, doch so ganz war es ja nicht so. Ein harter Kampf in der GTLM zwischen Corvette und Porsche, der im Endeffekt nicht gut für Porsche ausging. Kevin Estre, der dort heftig gegen Nick Tandy gekämpft hat und die sich dann auch weit geschickt haben. Und das war wirklich ein grandioser Fight. Das hat man so in der GTM tatsächlich nicht gedacht, denn der Porsche ja doch auch alleine schon wegen Cooper McNeil gegen die Werkspiloten von Corvette dann doch unterlegen. Doch Kevin Estre, hat man gesehen, er kann es mit dem 911 RSR dann doch immer wieder. Ein Porsche-Sieg war es für die GTD-Klasse, nämlich für Lawrence Bunter und Zach Robichon. Der BMW von Turner war in großen Teilen des Rennens vorne, doch aufgrund eines Boxenstopp-Strategie von Lawrence Bunter und Zach Robichon unter Gelb brachte das Fahrzeug weit nach vorne. Und da hat man auch anders taktiert bei Pfaff Porsche Und da ging das auch der Sieg für sie aus. Doch die Aufholjagd für BMW war gestoppt. Im Endeffekt, Bill Oberlin und Robbie Foley, die eine andere Strategie gefahren haben, wie schon angesprochen, die haben die Reifen am Ende des Boxenstops, die konnten eine Runde länger fahren, nicht gewechselt. Somit hatte man einen Vorsprung. Doch dann der Dreher von Antonio Garcia und Jordan Taylor. Antonio Garcia, der das Fahrzeug in Turn 1 verloren hat und somit das Auto mit der 96 gedreht hat. Somit für Bill Oberlin und Robbie Foley eine schwierige Situation in Richtung des Petit Le Mans Rennens. Da, wenn wir mal raufschauen auf die Punktewertung in der Serie der GTDs, dort sieht es wie folgt aus. Im Endeffekt, Lawrence Vanthoor und Zach Robichon gehen mit 2938 Punkten aus diesem Wochenende raus. Brian Sellers und Madison Snow im Lamborghini von Paul Mann Racing dahinter mit 2888 Punkten. Dahinter dann das Auto von Romain Grosjean und Ross Gunn und dahinter dann das Auto von Turner BMW, die wie gesagt einen deutlichen Rückstand haben, aber zumindest bei dem Petit Le Mans Rennen kann noch einiges gehen nach vorne, aber natürlich die Meisterschaft, ja, sie rückt in weiter Ferne und Lawrence Vanthoor und Zach Robichon haben gute Chancen, dass die Kollegen von Brian Sellers, Madison Snow, also von Paul Miller Racing, noch einiges machen können und da natürlich angreifen wollen, ist natürlich klar, aber ja, wir dürfen uns auf ein spannendes Finale freuen, nämlich in der Insurvoltec Sports Car Championship, nämlich beim Petit Le Mans. Schauen wir noch ganz schnell auf die IGTC, nämlich auf die Vorschau der Indianapolis 8 Hours, presented by AWS, und das Ganze mit ganzen 41 Fahrzeugen mit der Klasse auch GT4 dabei in der GT3, die wir auch schon aus Bar kannten. Wie gesagt, IGTC, das ist ja bei vielen auch eine längerefristige Veranstaltungen, ich sag's mal WRT, die das Ganze auch machen, oder auch Santee Lock Racing bei Audi, die das Ganze ja auch in der kompletten Saison fahren werden, genauso wie AKASB, Marcello, Felipe Castro Fraga und Timo Boguslawski, die ja auch komplett diese Saison fahren werden. GT4s, wie gesagt, haben wir einige dabei, viele BMWs, viele Toyotas und auch einige Porsches sind dabei, auch ein Aston Martin, also wir dürfen uns freuen. Und natürlich auch in Amerika sind natürlich amerikanische Teams dabei, Turner Motorsport, die wir ja kennen, Sun Energy One Racing und auch, ja, Teams, die wir so erstmal nicht kennen, Beamer World zum Beispiel auch in der GT4-Klasse in dann Indianapolis vertreten. Wir freuen uns auf Indianapolis, nämlich wird das Ganze ja das zweite Mal ausgetragen nach 2020 und da freuen wir uns natürlich drauf. 10 Uhr bis 18 Uhr dann die lokale Zeit, dann wo das ausgetragen wird bei uns, dann 16 Uhr der Rennstart, also das Ganze wieder verfolgbar bei dem Livestream und das Ganze eigentlich ab Samstag zu sehen, dann Qualifying 1, dann ab 21 Uhr, ab 20 Uhr, Entschuldigung, Qualifying 1 zu sehen und dann die Co-Shootout-Qualifyings. Also viel zu sehen, also nach letztem Jahr, wo es dann etwas weniger besetzt war, sehen wir dann in diesem Jahr tatsächlich ein größeres Grid in der IGTC und dann auch wieder mit dem Rennen von Kyalami, ja, und auch im nächsten Jahr wieder die 12 Stunden von Bathurst, die wurden tatsächlich bestätigt im nächsten Jahr als im Kalender in der IGTC. Da war ja ein großes Fragezeichen dahinter, haben wir auch schon mal ein Update besprochen. Doch im nächsten Jahr kommen die 12 Stunden von Bathurst wieder zurück in den IGTC-Kalender und da freuen wir uns natürlich extrem drauf, denn nach 2021 mit der Pause kommen wieder wir auf den australischen Kontinent und das macht natürlich riesen Hoffnung auf ein Comeback dann wieder auch von anderen Serien, die wir international dann auch sehen in Australien. Und ich würde mal sagen, das war's für diese Folge GT Talk Review und Analyse. Und dann sage ich, möge mit euch sein, schaltet am Freitag wieder ein mit dem Update. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal hier beim GT Talk auf meinsportpodcast.de. Bis dahin, tschüss und bye-bye. GT Talk, der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast mit Lukas Storms auf meinsportpodcast.de. Der GT-Talk auf meinsportpodcast.de wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School, von Champions für angehende Champions.